geile Anbetungszeit. Also mir hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr positiv in Erinnerung. Und Christian hatte eine Prophetie für uns und die habe ich mir gemerkt. Ich habe vergessen, die aufzuschreiben, aber ich habe trotzdem ziemlich oft darüber nachgedacht, sodass ich die immer noch irgendwie ganz gut im Kopf habe. Und ich würde euch gerne mal sagen, und zwar hat er gesagt, also jetzt nicht wörtlich irgendwie, aber sinngemäß, dass Gott uns als Gemeinde Wachstum schenken will, dass aber drei Sachen nötig sein werden dafür. Und er sagte erstens, dass wir es lernen, Leute zu integrieren, gerade irgendwie schwierige Leute, komplizierte Leute, Individualisten, dass wir es lernen, wieder mit viel Liebe irgendwie dran zu gehen und dass wir als Gemeinde irgendwie so eine Fähigkeit haben, viele Leute mit reinzunehmen. Und er sagte zweitens, Gebet und drittens Finanzen. Er sagte mir, dass es wichtig sein wird, irgendwie großzügig zu sein, irgendwie, dass es wichtig sein wird, irgendwie Geld hineinzugeben in Gemeinde, in Reich Gottes. Wir haben nachher als Älteste darüber geredet, haben gesagt, so ja, wir glauben, dass das wirklich ein Eindruck vom Herrn ist. Wir glauben, dass das irgendwie drei wichtige Faktoren sind. Glauben allerdings auch, dass dieser dritte Faktor irgendwie der mit dem Geld, dass man es auch erweitern kann, dass es genauso irgendwie auch geht um Mitarbeiterschaft. Aber das ist halt ein wichtiger Faktor, wenn wir unsere Vision erreichen wollen, wenn wir es schaffen wollen, diese Stadt hier zu rocken und noch viele Leute für Jesus zu erreichen, dass ein wichtiger Faktor sein muss, irgendwie, dass nicht wenige Leute alles tragen, sondern dass das Ganze irgendwie von der Gesamtgemeinde getragen wird, dass jeder irgendwie seinen Teil dazu beiträgt und dass das halt wie wichtig ist und wie damit diese Vision, die wir haben, wirklich in Erfüllung geht. Seitdem habe ich mir überlegt, dass ich super gerne mal irgendwie darüber predigen würde, über diese drei Eindrücke, vielleicht sogar irgendwie eine Predigtreihe machen möchte. Und dann habe ich jetzt irgendwie nochmal irgendwie drüber nachgedacht, also hat jetzt nicht jeden Tag wieder drüber nachgedacht und gebetet, aber jetzt neulich ist mir aufgefallen, dass ich hier tatsächlich schon über zwei Drittel gepredigt habe. Ich habe vorletztes Mal, als ich gepredigt habe, ging es um Gastfreundschaft und darum, dass wir als Christen auch den Auftrag haben, einladend zu sein, dass wir als Jesusfreaks dafür sorgen wollen, dass unsere Gemeinde einladend ist und Menschen sich hier wohlfühlen und sich nicht irgendwie total komisch vorkommen, obwohl sie vielleicht einen Kultschock kriegen und einen Kulturschock, aber dass wir sie trotzdem reinnehmen können. Letztes Mal habe ich über Gebet gepredigt, Lukas 18, die betende Witwe, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich heute predigen soll. Ach ja. Genau, ich könnte ja mal über Finanzen predigen. Ich muss sagen, das ist ein Thema, das mir schwerfällt. Ich weiß gar nicht warum irgendwie. Wir haben schon super oft im Ältestenkreis auch darüber gesprochen und haben eigentlich alle gesagt, irgendwie, dass das Geld ja ein total wichtiges Thema ist. Irgendwie auch ein Thema, das jeden interessieren wird, wo keiner sagen wird, nee, da habe ich überhaupt kein Interesse dran, da habe ich noch nie irgendwie drüber nachgedacht, mich interessiert überhaupt nicht oder geht mir völlig am Arsch vorbei, was Gott über Geld sagt. Sondern ich glaube eigentlich, dass es ein Thema ist, wie das unser Leben bestimmt und wo keiner von unberührt bleibt und dass es für jeden eigentlich etwas sein muss, wie was ihn interessiert. Und trotzdem, ich kann auch nicht mal genau sagen, warum irgendwie, ist es immer so eines dieser Themen gewesen, die ich am liebsten ausgeklammert habe. Und ich habe tatsächlich irgendwie hier in Remscheid irgendwie ein einziges Mal irgendwie ein Finanzseminar gemacht und das war, glaube ich, 2000 oder 1954 oder so, oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall schon so lange her, irgendwie, dass man sich da irgendwie schon kaum noch irgendwie dran erinnern kann, irgendwie, dass es schon irgendwie der Vater an den Sohn weitergeben muss, irgendwie, dass das mal passiert ist. Und irgendwie habe ich mich immer drum gedrückt. Und ich habe echt drüber nachgedacht und mir ist kein Grund eingefallen. Ich weiß nicht, wieso. Das Thema ist in der Bibel groß angelegt. Es ist eine Sache, die nicht nur Menschen wichtig ist, sondern die scheinbar auch Gott wichtig ist, wo einiges zu im Wort drinsteht. Und ich weiß nicht, irgendwie, woher meine komischen Gefühle wieder kommen. Aber mir ist aufgefallen, dass es eigentlich schon immer so war. Das hat jetzt noch nichts mehr irgendwie was mit dem Predigtdienst zu tun, sondern es war immer schon so, irgendwie, dass Kohle so ein Thema war, das mir so ein bisschen unangenehm ist. Ich war mal ein paar Jahre selbstständig als Webdesigner. Und da, wenn man Geschäftsmann ist, dann hat man so eine Pflicht eigentlich, nämlich man muss verkaufen. Man muss irgendwie zu seinem Preis stehen, irgendwie man muss Preisverhandlungen machen. Und ich fand das immer total unangenehm. Ich konnte immer super gut mit Kunden reden und konnte denen alles Mögliche irgendwie dann erklären und gesagt, hier, sie brauchen dieses und jenes und Design und Coding und diese ganzen Sachen, wie das hat alles super funktioniert. Aber dann hat er irgendwann diese Frage gestellt und hat gesagt, ja, Herr Schmelzer, was soll das denn kosten? Und das war dann immer so der Moment irgendwie, wo ich rot wurde und mir das Herz in die Hosen rutscht und ich so, und manchmal tatsächlich den dümmsten Spruch gebracht habe, den man als Geschäftsmann bringen kann und habe die Leute dann gefragt, was ist es Ihnen denn wert? Also das darf man wirklich keinem erzählen, das darfst du wirklich nicht machen. Also falls du jemand ist, der sich selbstständig machen will oder sowas, frag niemals irgendwie deinen Kunden, was er bereit ist zu zahlen, sondern irgendwie sag dir einen Preis, versuchen wir dazu zu stehen und kriege irgendwie keine kalten Füße da. Aber so war das irgendwie bei mir. Ich fand es total schwer, über Geld zu reden. Und dann bin ich Christ geworden. Nee, vielmehr, da war ich schon Christ. Dann bin ich in vollzeitigen Dienst gekommen und dann bin ich Christ geworden, als ich schon längst Pastor war. Dann habe ich angefangen zu predigen und bin überall in Deutschland gewesen. Und es fiel mir immer noch total schwer, über Geld zu reden. Und ich glaube, dass ich tatsächlich die ersten 3 Jahre meines reisenden Predigtdienstes Verlust gemacht habe. Da war fast jede Predigt, die ich gehalten habe, kam nicht mal irgendwie Spritgeld bei raus, geschweige denn irgendwie, dass da noch so ein bisschen über die Spesen drin gewesen wäre und so ein bisschen was irgendwie zum Leben. Sondern es war tatsächlich echt meistens so, da ein paar hundert Kilometer gefahren, wieder mit 20 Mark irgendwie dann wieder nach Hause gefahren, wo du noch nicht mehr irgendwie mehr ein Auto voll tanken konntest. Und es hat einfach irgendwie vorne und hinten nicht gereicht. Aber es ist mir total schwer gefallen und es war mir echt peinlich, über Geld zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber irgendwie war das so. Also es war auf der einen Seite, habe ich mir auch gedacht, ist alles nicht so wichtig, aber auf der anderen Seite war es auch so, wenn es dann mal irgendwie darum ging, irgendwie, dass jemand gefragt hat, was kostet das denn, war es mir wieder total unangenehm. Und das hat sich erst jetzt irgendwie so im letzten, weiß ich nicht, halben, ganzen Jahr oder sowas geändert, dass ich gar kein Problem habe, wenn mich jemand einlädt, mir zu sagen, so hier, das und das kostet das, und ist es euch das wert oder nicht, irgendwie, dann komme ich halt nicht. Das hatte ich neulich meine Einladung, wie aus Chemnitz oder sowas, so ganz weit weg, irgendwie ein paar hundert Kilometer, in so einen Jugendkreis und der sagte, ja, wir würden dich gerne einladen, haben deine Predigten immer gehört, finden das total super und hast du Bock vorbeizukommen? Und ich schreibe zurück, so, ja klar, irgendwie kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann sagte der so, ja, wir geben jedem Prediger immer 50 Euro. Und zurückgeschrieben und gedacht so, ja, das ist nicht ganz so das, was ich mir vorstelle. Das sind schon irgendwie 500 Kilometer irgendwie so dahin und da muss ich auch noch zurück und dann Spesen und sowas und müsste auch noch was verdienen an dem Abend und da 300 bräuchte ich irgendwie schon. Und dann kam so zurück, ja, dann ist das wohl doch irgendwie nicht so das irgendwie und dann, ja, ist da nichts draus geworden. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es einfach irgendwie im Reich Gottes so eine Geisteshaltung gibt, Finanzen gegenüber, die absolut merkwürdig ist. Dass wir selbst Christen nicht bereit sind, das zu bezahlen, was sie an Leistung bekommen. Dass selbst Christen irgendwie eigentlich so drauf sind, dass wir alles irgendwie am liebsten umsonst hätten und irgendwie unser Geld nach Möglichkeit wie bei uns behalten möchten, aber doch irgendwie sehr viel haben möchten auf der anderen Seite. Und das sind eigentlich so Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen. Und ich fürchte irgendwie, dass wir als Christen genauso wie die Weltmenschen oft so drauf sind, dass bei Geld echt die Freundschaft aufhört und dass wir bereit sind, irgendwie bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch in Gemeinde hinein zu investieren und in Reich Gottes hinein zu investieren, aber dass bei vielen Leuten es echt so eine Scheuklappe ist, wenn es in den finanziellen Bereich hineingeht. Und dass wir oft kein Gefühl dafür haben, dass das, was Gott machen möchte in der Welt, dass es Geld kostet. Und dass dieses Geld, das es kostet, in erster Linie von uns kommen wird und nicht irgendwie vom Staat oder von keine Ahnung wem, auch nicht wie von irgendwelchen edlen Spendern aus Amerika oder sonst woher, sondern irgendwie, dass das, was wir an Reich Gottesarbeit leisten und dass das, was wir an Gemeindearbeit leisten, dass es sich tragen muss, letzten Endes irgendwie durch das, was wir geben. Und so glaube ich, dass dieser Eindruck, den wir den Cookie hatte, dass es absolut richtig ist. Wir hatten noch nie ein Problem mit Finanzen, wir sammeln noch nicht mal Kollekten ein oder Opfer oder wie man das irgendwie nennen mag. Aber ich weiß irgendwie, dass es dennoch so ist, dass große Vision auch immer etwas mit Kohle zu tun hat und dass es irgendwie reinkommen muss und dass es irgendwie deswegen Visionserfüllung auch wieder davon abhängig ist, wie wir bereit sind, mit Geld umzugehen. Und ich habe einfach heute mal ein bisschen drüber nachgedacht und gebetet, mir, das ist ein riesiges Thema, man könnte mir sehr vieles darüber sagen, aber was ich irgendwie predigen möchte, ist, dass die Art, wie wir mit Geld umgehen, etwas darüber aussagt, in welchem Maße wir, ich will es nicht übertreiben, aber ich glaube schon, dass etwas damit zu tun hat, in welchem Maße wir irgendwie mit Gott leben können, etwas mit Gott erleben können und vom Reich irgendwie etwas mitkriegen können. Lukas 16, wenn ihr mitlesen wollt oder zu Hause nachlesen möchtet, ab Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, sagt Jesus hier, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das alles hörten die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen: Ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Greuel. Dieses Wahre, von dem Jesus da redet und wie das Gott uns geben will, das ist Gottes Wesen, es ist Gottes Reich, es können Geistesgaben sein, es kann Gegenwart Gottes in unserem Leben sein, es kann Intimität mit Gott sein, es kann dieser ganze übernatürliche Bereich sein, das ist ein großer Bereich, aber es ist irgendwie das eigentlich, was Segen ist in unserem Leben. Und Jesus sagte mir, dass die Art, wie wir mit Geld umgehen, dass man daran messen kann, was für einen Charakter wir haben, und dass Gott irgendwie an dieser Art, wie wir mit Kohle umgehen, ermessen kann, ob wir charakterlich da sind, dass er uns mehr von sich selber geben kann. Das finde ich eine ganz schön ernüchternde Sache, so auf den ersten Blick. Also es ist schon irgendwie ganz schön krass, irgendwie, dass es tatsächlich möglich ist. Aber ich glaube auch irgendwie, dass da eine gewisse Logik irgendwie dran ist, dass Gott einfach guckt irgendwie, ob wir gute Verwalter sind, dass wir gut umgehen mit dem, was er uns gegeben hat. Und dass wir, wenn wir uns als gute Verwalter erwiesen haben, dass er dann die Möglichkeit hat, uns mehr zu geben. Dass er aber auch weiß, irgendwie, dass jemand, der nicht treu ist mit den kleinen Sachen und nicht treu ist mit dem, was er in der Hand halten kann, dass er auch nicht mit treu sein wird mit mehr, das Gott ihm geben kann, und dass er auch nicht treu sein kann mit dem, was irgendwie unsichtbar ist, was nicht irgendwie so direkt messbar ist, und dass Treue einfach ein absolutes Kriterium ist im Reich Gottes. Das ist nicht nur im finanziellen Bereich, und ich mag es auch gar nicht, wenn dieser Bereich jetzt total rausgezogen wird und gesagt wird, dass alles irgendwie davon abhängig ist, wie man das manchmal so bei amerikanischen Wohlstandsfernsehpredigern in weißen Anzügen mit Stretch-Limousinen und Rolex-Uhren irgendwie so hört. Das ist auch Quatsch. Es gibt verschiedene Kriterien, es gibt vieles irgendwie, was in diesem Bereich wichtig ist, aber ganz offensichtlich ist der Umgang mit Geld und die Haltung, die Herzenshaltung, die wir Geld gegenüber haben, ist irgendwie ein Indikator für Gott dafür, ob er uns mehr anvertraut kann oder nicht. Und als ich diese Stelle irgendwie zum ersten Mal gehört habe, das ist schon viele Jahre her, irgendwie war mir das echt ein Ansporn, und ich habe gesagt, Gott, ich will es lernen, ordentlich mit meinem Geld umzugehen, nicht nur, weil ich dann nicht arm sein werde und nicht nur, weil mich das vor einigen Schaden bewahren kann, sondern eigentlich hauptsächlich irgendwie deswegen, weil ich mehr irgendwie von dir in meinem Leben haben will, und deswegen will ich es echt lernen, treu mit dieser ganzen Sache umzugehen. Und jetzt sagen manche Christen, die werden zum Glück immer weniger, aber manche Prediger sagen das immer noch, dass offenbar so eine Gefahr drin liegt in Geld und in Wohlstand und in Besitz, dass man am besten gar nichts mehr haben sollte. Das ganze Mittelalter war total durchzogen davon, wieder, weil das in jedem Kloster irgendwie gang und gäbe und Prediger, und es gab irgendwie ohne Ende Armutsbewegungen, und alle Leute haben eigentlich gesagt, wie Geld ist so eine gefährliche Sache, da lässt man am besten die Hände von und müht sich, gar keinen Besitz anzuhäufen, geht irgendwie völlig unbelastet durchs Leben, und es ist gefährlich, irgendetwas zu haben. Und ich glaube, dass Jesus das in keinster Weise sagt. Ich glaube, dass es Jesus überhaupt nicht irgendwie darum geht, dass irgendwelche seiner Kinder arm sind. Ich glaube, dass es ihm nicht darum geht, irgendwie, dass wir am Existenzminimum leben und am Hungertuch nagen. Ich glaube im Gegenteil, irgendwie, dass Gott uns echt segnen möchte, auch finanziell. Aber dass es Jesus hier um eine Haltung geht, die wir Geld gegenüber haben, und wo er sagt, hey, es kann gefährlich sein. Es kann sein, irgendwie, dass du an der Kohle hängst. Es kann sein, irgendwie, dass du so einen Hang hast, irgendwie, zu diesen Dingen dieser materiellen Welt, dass du darüber das verpasst, was eigentlich wichtig ist, nämlich das Reich Gottes. Und was er da hat, ist eigentlich eine unheimliche Warnung für uns, dass wir gerade einstellungsmäßig mit dieser Sache gut umgehen und mit allen Sachen gut umgehen, die wir haben, dass wir nicht irgendwie die falsche Einstellung zu Geld haben, dass wir nicht wie die Menschen in der Welt funktionieren, dass wir uns nur irgendwie darum drehen, wie was wir schon haben, und dass wir das am besten noch schützen und uns noch nach anderen Sachen ausstrecken, die wir noch nicht haben, sondern wie was Jesus für uns möchte, eigentlich in jedem Bereich und auch in diesem, ist Freiheit. Es geht darum, Freiheit zu haben von den Dingen dieser Welt. Es geht nicht darum, arm zu sein. Es geht auch nicht darum, reich zu sein. Es geht darum, auch in finanziellen Dingen frei zu sein. Und ich glaube, dass man das gut sehen kann, dieses Prinzip, wenn ihr mal die Evangelien durchlest und einfach mal guckt, wie Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, mit Geld umzugehen. Dann gibt es auf der einen Seite diese ganzen Stellen, wo es so aussieht, als ob Geld was Schlechtes ist. Matthäus 10 schickt Jesus seine Leute raus und er sagt ihnen, jetzt geht los, predigt das Evangelium, treibt Dämonen aus, heilt Kranke, aber nehmt nichts mit. Kein Portemonnaie, kein Geld, kein Gold, kein Silber, keine Bronze. Er wird ziemlich spezifisch da. Ich weiß nicht, ob die Jünger immer irgendwelche Rückfragen gestellt haben. Kein Geld. Heißt das jetzt nur Scheingeld oder irgendwie auch, nein, auch kein Klimpergeld? Ah, Mist, okay, was ist mit Checks? Nein, auch keine Checks. Was ist irgendwie mit meiner Eurocard, EC-Card? Auch nicht. Und weiß nicht, jedenfalls wird er immer irgendwie genauer und geht nachher irgendwie sogar richtig in Kleidungsdetails und sagt, nehmt auch keinen zweiten Mantel mit und nehmt auch irgendwie keine Unterhose zum Wechseln mit, nehmt überhaupt nichts mit, sondern seid abhängig davon, wie die Leute euch aufnehmen in den Städten und in den Häusern, wo ihr predigt, und lebt einfach nur von dem, was sie euch geben. Oder dann gibt's diese andere Stelle, irgendwie, da kommt einer zu ihm und er möchte ihm nachfolgen und er fragt den Meister, wie ist das, wie kann ich mit dir leben? Und Jesus sagt, hey, wir können dir noch nicht mal irgendwie ein Dach über dem Kopf versprechen. Und er sagt hier, die Füchse haben irgendwie ihren Bau und Löwen wohnen in der Höhle oder wo auch immer, aber irgendwie der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und er sagt ihm, hey, irgendwie, was, wenn du mir nachfolgst, dann erwartet dich eigentlich eine unsichere Zukunft. Du kriegst irgendwie kein Geld für diese Ausbildung, die ich dir biete. Und es kann echt sein, irgendwie, dass du arm sein wirst. Und im Moment haben wir einfach nichts. Ich weiß nicht, wie der reagiert hat, ob er dann wieder zurückgegangen ist oder ob er Jesus nachgefolgt ist. Das ist nicht überliefert. Aber das war eine ziemlich deutliche Ansage, die Jesus diesem Menschen gemacht hat. Dann gibt's eine andere Geschichte, eine sehr berühmte Geschichte. Da kommt wieder einer zu Jesus und sagt, Meister, ich will dir nachfolgen und was muss ich denn tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt, halt die Gebote. Und er sagt, kein Problem, habe ich gemacht, schon mein ganzes Leben. Und dann sagt Jesus, ja, aber eins fehlt dir noch. Verkauf deine ganze Habe, alles, was du besitzt und schenk es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es da, dass der Mann traurig wurde, weil er nämlich sehr vermögend war. Das war kein armer Schlucker, der hatte richtig viel Kohle. Und er ist Jesus nicht nachgefolgt. Er ist Jesus nicht nachgefolgt. Und offensichtlich war er fasziniert von Jesus. Er war beeindruckt von dem, was er da gehört hat. Aber als Jesus wieder angefangen hat, über Geld mit ihm zu reden, irgendwie da war es irgendwie zu viel und er hat sich wieder umgedreht und ist nicht mitgegangen, hat diesen Preis nicht bezahlt, mit dem die Nachfolge von ihm gekostet, für ihn gekostet hätte, und ist nicht mitgegangen. Und obwohl es diese ganzen Stellen gibt, habe ich am Ende nicht das Gefühl, dass die Jünger total arm dagestanden haben, sondern am Ende scheinen sie Sachen gehabt zu haben, die überflüssig waren. Petrus hatte sogar ein Schwert, das für einen Prediger des Friedens irgendwie ein relativ seltsames Utensil gewesen ist. Ich vermute mal, dass es einfach aus dekorativen Zwecken vielleicht gekauft hat. Aber er hat auf jeden Fall irgendwie noch so ein bisschen Klimpergeld übrig, um sich irgendeinen Scheiß zu kaufen. Was die anderen hatten, weiß ich nicht. Es heißt, dass sie eine Reisekasse hatten, die war so gut bestückt, irgendwie, dass Judas irgendwie über einen langen Zeitraum daraus klauen konnte, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat. Es gab jede Menge Situationen übernatürlicher Versorgung. Meine Lieblingsstelle ist irgendwie da, wo sie keine Kohle für die Tempelsteuer haben. Und Jesus sagt hier irgendwie, wirf die Angel aus und guck mal, was der erste Fisch, den du fangst, im Maul hat. Und der hat dann ein Geldstück da drin. Gott hat seine Leute versorgt. Kurz nach der Auferstehung begegnet Jesus Petrus. Und ihr kennt die Geschichte, wie Petrus hat schon die ganze Nacht gefischt und hat irgendwie keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann steht Jesus am Ufer und segnet irgendwie seine Arbeit absolut. Und er sagt ihm, wirf einfach das Netz mal auf der anderen Seite aus. Und Petrus sagt, ach, das bringt doch gar nichts, aber macht es dann doch und schmeißt das Netz raus und kann es nachher gar nicht mehr einholen, weil so viele Fische da drin gewesen sind. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass Jesus ihn finanziell in einer absoluten Weise gesegnet hat. Und ich meine, der hatte Fische irgendwie, das hätte für eine Woche gereicht. Und wenn er die mal gekauft hat am Markt, dann wird er richtig viel Kohle damit gemacht haben. Und Gott hat ihn damit etwas gesegnet. Das war eine absolut übernatürliche Sache, völlig widernatürlich, irgendwie gar nicht wie menschlich zu erklären, dass mir das Netz auf der rechten Seite nichts gebracht hat und auf der linken doch. Und doch ist es so gewesen. Jesus hat es gesegnet und wollte offensichtlich, irgendwie, dass Petrus was hat. Auch irgendwie was materiell hat. Geht so weit, dass Jesus sogar eine Verheißung gegeben hat. In Matthäus 10. Und da heißt es, ab Vers 28, da sagte Petrus zu ihm, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Offensichtlich hatten die Jünger diesen Preis bezahlt, den der reiche Jüngling nicht bezahlt hat. Und dieser andere, bei dem wissen wir es nicht, aber die Jünger haben diesen Preis bezahlt. Und jetzt scheinen sie doch mal so ein bisschen Sorge gehabt zu haben. Und haben einer zum anderen gesagt, Mensch, jetzt ist alles weg, irgendwie, was wir jemals hatten. Und wird der Meister uns dafür in irgendeiner Weise entlohnen? Und wie immer schicken sie Petrus vor und der stellt die Frage. Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, wahrlich, ich sage euch. Jeder, der um meines Willens und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür wiederempfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwester, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also wo Jesus deutlich sagt hier, das, was du einsetzt irgendwie für mich, das wirst du wiederkriegen. Da, wo gesät worden ist, wird irgendwann auch geerntet werden. Und er kann seinen Jüngern nicht Mut machen, er kann sie beruhigen und sagen, hey, es ist nicht umsonst gewesen, dass ihr euren Job hinter euch gelassen habt, dass ihr eure Familien aufgegeben habt. Ihr werdet dafür entlohnt werden und nicht erst irgendwann im Himmel, wenn es keiner nachprüfen kann, sondern das wird irgendwie schon jetzt passieren. Es wird in dieser Zeit passieren, vor eurem Tod wird es noch passieren, dass Segnungen kommen werden und dass ihr nicht mehr sagen werdet, irgendwie, dass ihr etwas verlassen habt, etwas verpasst habt, sondern ihr werdet das vielfach wiederbekommen, was ihr für mein Reich einsetzt. Und ich glaube, das Prinzip, das dahinter stand, war nicht irgendwie, dass Jesus seinen Jüngern erst beibringen wollte, arm zu sein, sondern dass Jesus seinen Jüngern beibringen wollte, frei zu sein. Dass Jesus wusste irgendwie, wie krass die Liebe der Menschen zu Geld ist. Und dass er nicht wollte, dass seine Leute unter dieser Fuchtel leben, sondern dass er wollte, dass sie unabhängig sind, dass sie frei von diesen Dingen sind und dass sie nachher als gute Verwalter dastehen, dass Gott sie wieder mehr segnen kann. Und das ist so ein wichtiges Prinzip, irgendwie das zu verstehen, weil es wirklich Freiheit bedeutet. Es bedeutet Freiheit, sich nicht permanent irgendwie um das Geld Sorgen zu machen, das man nicht hat. Und es bedeutet auch Freiheit, sich nicht permanent um das Geld irgendwie Sorgen zu machen, das man doch schon hat. Und die ganze Zeit irgendwie jeden Tag irgendwie Aktienkurse durchgucken zu müssen, um zu schauen, irgendwie, ob sich das Geld irgendwie gut macht. Oder irgendwie immer wieder nachzählen muss, irgendwie, ob alles irgendwie noch unterm Kopfkissen liegt. Je nachdem, wie schlau man damit umgeht. Und es ist so eine Freiheit, davon frei zu sein. Und ich glaube, dass Jesus das wusste, irgendwie steht nachher im Neuen Testament, 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es irgendwie, dass die Geldliebe eine Wurzel allen Bösens ist. Manche Leute sagen irgendwie, die Habsucht ist eine Wurzel allen Bösens, manche Bibelübersetzungen sagen das. Und Jesus wusste das irgendwie, dass das etwas Gefährliches ist, irgendwie im Leben seiner Jünger. Und er wollte es gerne aus ihnen rausbringen, dass sie irgendwann mal so sagen können, wie Paulus das dann gesagt hat im Philipperbrief, glaube ich, mir ist alles bekannt. Ich kenne Mangel, ich kenne Überfluss, ich habe schon viel zu viel gehabt, ich habe schon viel zu wenig gehabt, aber das ist mir alles egal, weil ich auf Gott schaue und ich bin in allem mit allem vertraut, ich kann in allem leben und ich bin unabhängig von diesen Sachen, weil ich weiß, dass es nicht in erster Linie um diese Welt geht, sondern weil Gott irgendwie bei mir die Nummer eins ist und nicht irgendwie das Materielle, nicht das, was ich haben kann, sondern irgendwie das, was Gottes Reich ausmacht, das ist bei mir Nummer eins. Und ich glaube, dass das eine Haltung ist, die Gott in seiner Gemeinde haben möchte. Und ich glaube irgendwie, dass es eine Freiheit ist, in die Gott uns hineinbringen will. Und deswegen weiß ich mir, dass es gut für uns ist, uns hin und wieder mal selber zu hinterfragen, wo stehe ich eigentlich im finanziellen Bereich? Und damit meine ich nicht, irgendwie zur Sparkasse zu gehen und einen Kontoauszug zu holen und zu gucken, ob ein Plus oder Minus steht, sondern damit meine ich irgendwie zu gucken, wo ist eigentlich meine Haltung Geld gegenüber. Bin ich jemand, der Gott vertrauen kann? Bin ich jemand, der an der Kohle hängt? Oder bin ich jemand, der großzügig sein kann? Bin ich jemand, der nur sich selber sieht und seine eigenen Dinge, die er braucht? Oder bin ich jemand, der auch gut etwas von dem abgeben kann, was er hat? Lebe ich irgendwie nach dem, was Bibel über Finanzen sagt? Oder lebe ich irgendwie eher nach den Dingen dieser Welt? Wie sieht das eigentlich aus? Und es gibt so ein paar Richtschnüre, die das Wort Gottes uns an die Hand gibt, die für einen gerechten Umgang mit Finanzen wichtig sind. Und ich glaube, dass sie für die meisten Christen heute in Deutschland echt herausfordernd sind. Vom Alten Testament her ist es ganz deutlich, und im Neuen Testament wird es meiner Ansicht nach bestätigt, dass Gott irgendwie 90% von dem, was wir haben, bei uns lässt. Dass er aber sagt, dass 10% des Geldes, das wir haben, in das Reich Gottes hinein investiert gehört. Dass er sagt, dass das irgendwie der Teil des Geldes ist, auf das er Anspruch hat, und dass er möchte, dass es in Gemeinde fließt, von mir aus auch in Missionen, in andere Projekte, aber dass es auf jeden Fall in irgendeiner Weise in Gottes Reich hineinfließt. Dann gibt es viele Stellen, die darüber sprechen, dass das, was wir besitzen, dass es legaler Besitz sein soll und nicht irgendwas Geklautes. Und ich glaube, dass das gerade irgendwie so in Zeiten von Software-Piraterie und irgendwelchen Download-Seiten irgendwie im Internet für manche Sachen für manche Leute eine echte Herausforderung ist. Und ich selber achte sehr darauf, also ich bemühe mich absolut wieder darum, dass irgendwie auf meinem Computer nichts drauf ist, was irgendwem anders gehört, irgendwie nichts mit abgelaufenen Sharewares, irgendwie auch schon gar nichts, was ich irgendwo auf dubiosen Quellen mir runtergeladen habe und was ich gar nicht haben sollte, weil ich einfach weiß, irgendwie, dass Jesus das scheiße findet. Und ich glaube, dass es total entscheidend für uns ist, dass es eine sehr wichtige Rolle für uns spielt, irgendwie mit dem Geld, was Gott uns gegeben hat, ordentlich umzugehen. Und so predige ich euch das und möchte euch da mal bitten, euch mal selber zu hinterfragen, so an dem Punkt. Ist jetzt nicht, dass wir gleich einen Klingelbeutel rumgehen lassen oder irgendwelche Überweisungsformulare oder so. Vorher, gute Idee, mal fürs nächste Mal merken. Nein, aber dass ihr mal irgendwie, genau, bring mal welche mit. Aber dass ihr euch mal selber hinterfragt, echt mal in euer Herz hineinschaut und mal guckt, und wie bin ich jemand, der am Geld hängt? Oder bin ich jemand, der Gott vertrauen kann? Und ich merke echt immer wieder, dass es letzten Endes auf unseren Charakter hinausläuft. Und es geht nicht in erster Linie um Geld, es geht, glaube ich, wirklich in erster Linie um Charakter. Und es ist immer wieder irgendwie die Frage, vertraue ich Gott, dass ich genug Geld habe, um das, irgendwie, was ich wirklich brauche, mir zu kaufen, ohne es irgendwo zu klauen? Und vertraue ich mir Gott so sehr, dass ich Zehnten gebe, dass ich großzügig sein kann, irgendwie dem Reich gegenüber, anderen Leuten in Not manchmal vielleicht auch irgendwie großzügig gegenüber sein kann und trotzdem irgendwie vertrauen kann irgendwie darauf, dass ich immer noch irgendwie genug Geld haben werde, weil Gott irgendwie auf meiner Seite ist. Und es ist wichtig, diese Frage zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt hier in diesem Raum oder überhaupt irgendwie in dieser Welt, der völlig frei ist irgendwie von solchen Sachen und der völlige Freiheit irgendwie in Finanzdingen hat. Ich lebe seit 15 Jahren irgendwie danach. Ich kann mich echt in den 15 Jahren, wo ich Christ bin, an keine Zeit erinnern, wo ich nicht meinen Zehnten gegeben habe. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo Gott nicht irgendwie immer wieder zu mir gesagt hätte, gib Sonderopfer. Meistens ging das dann irgendwelche Missionare, die irgendwie Kohle brauchten. Und trotzdem, wie es eine wirkliche Übung für mich ist und auch mehr als eine Übung. Es ist etwas, wo ich vom Sinn total zutiefst überzeugt bin. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie zu leben, ohne einen gewissen Teil meines Einkommens wegzugeben. Und trotzdem merke ich immer noch manchmal irgendwie, dass so ein Widerhaken irgendwie von Materialismus da ist. Und dass immer noch so ein gewisser Zug manchmal irgendwie so dahin da ist, dafür zu sorgen, dass ich selber irgendwie zu viel habe, irgendwie, dass ich selber irgendwie denke, dass ich glücklich sein könnte, wenn mir dieses oder jenes, wenn ich das noch hätte. Und ich weiß irgendwie, was es für eine Freiheit bedeutet, wirklich mir sagen zu können, pff, egal. Ich will irgendwie das machen, was Gott sagt, und ich werde das machen, was Gott sagt, und ich bin nicht abhängig von diesen Dingen. Und so bitte ich euch, nicht bloß irgendwie darüber nachzudenken und nachzubeten, sondern auch irgendwie konkrete Schritte zu unternehmen, wenn das notwendig ist. Ich glaube, dass es manchmal echt wichtig ist, irgendwie Dinge zurückzugeben, die man nicht haben sollte, oder wegzuschmeißen, zu löschen oder was auch immer. glaube, dass es für manche Leute vielleicht auch wirklich dran ist, irgendwie nochmal über Zehnten geben nachzudenken und generell irgendwie über Unterstützung wie des Reiches und auch der Gemeinde. Und wenn du merkst, wie das ist, für dich ist und wie das dich das anspricht, dann wäre das super, wenn du das auch in Ordnung bringen würdest. Es wird keiner kontrollieren. Es ist letzten Endes eine Sache zwischen dir und Gott. Wird noch nicht mal jemand mitkriegen in aller Regel. Aber ich glaube trotzdem, dass es echt wichtig ist, irgendwie um Treue zu beweisen in diesen Bereichen, um dann auch nachher weitergehen zu können und dass Gott dir mehr anvertrauen kann, dich über mehr setzen kann. Und es wird davon abhängig sein, teilweise davon abhängig sein, wie du mit deiner Einstellung der Kohle gegenüber umgehst. Amen. Halleluja. Boah, das hat uns aufgebaut. Schalla. Halleluja. Schakala Seteria.